Moin, moin. Geht's euch gut? Schön. Also, mir ist das gerade so gekommen beim Beten. Nochmal so bewusst geworden, so klar geworden. Also, ihr seid alle herzlich willkommen. Aber ich bin überzeugt, nicht für jeden ist es angenehm, hier zu sein. Also, wenn du hierher kommst zu uns in unseren Gottesdienst, dann musst du wissen, hier ist ein Freiraum, wo Gott die Erlaubnis hat, Herzen zu verändern. Das will aber nicht jeder. Für manch einen ist das unangenehm. Deswegen sagte ich, es ist nicht für jeden in gleicher Weise angenehm. Aber wenn du dich darauf einlassen willst, wenn du bereit bist, dein Herz von Gott verändern zu lassen, dann bist du genau richtig hier heute Morgen. Amen. Wenn ihr euch wundert, warum das Ding da jetzt steht, ich habe gedacht, ich mache das heute Morgen mal wieder ein bisschen oldschool-mäßig. Ich benutze mal so einen Flipchart. Das Geheimnis ist, dahinter ist eigentlich nur das, dass ich nicht die Zeit hatte, die Woche alles, was ich in meinem Kopf hatte, umzusetzen, digital. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das mal oldschool-mäßig. Ja! Ey, dieser Clip, der ist ja auch genial, gell? Ich finde den einfach immer wieder fantastisch. Und dann so dieser Schluss, gell, so, wenn sie dir sagen, es wird sich ja doch nichts ändern, dann bin ich da, der an dich glaubt. Ah, oh, das geht runter wie Öl, oder? Wer hört das nicht gerne? Wir hatten Anfang des Jahres hier so eine Predigtserie. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Die fing so an. Ja, kennt ihr die Geschichte noch? Jabez hieß der junge Mann. Der hat eines Tages so die Schnauze voll gehabt von den Schwierigkeiten und Schmerzen in seinem Leben, dass er zu Gott geschrien hat und gerufen hat, ey Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist, erweitere mein Gebiet. Der arme Kerl, der ist ständig in seiner Familie gemobbt worden. Naja, es war ziemlich krass. Der hat auch so einen völlig schrägen Namen gehabt. Jabez heißt Schmerzensbringer. Ich meine, wer will so heißen? Schmerzensbringer. Toll. Klasse Ermutigung. Das war Mobbing pur in der Familie. Und dann heißt es, er schrie zu Gott, er rief zu Gott, Gott, hol mich hier raus, erweitere mein Gebiet. Und Gott erhörte sein Gebet. Das ist schön. Klingt für unsere westeuropäischen Ohren so, man nehme erstens, zweitens, drittens, ne, so ein Rezept, Instant-Kaffee, brüht den ein bisschen auf und schon ist die Lösung des Problems da. Ja, fest steht, wenn du dich an Gott wendest und sagst, Herr, verändere mich, verändere mein Leben, erweitere mein Gebiet, ich garantiere dir, wenn du es ernst meinst, dann meint es auch Gott ernst mit dir. Aber manchmal ist es ein Weg dahin. Und auf diesem Weg gibt es Schwierigkeiten. Weil das wahre Problem sind denn nicht unbedingt immer die bösen Leute um uns herum, die uns mobben oder die uns das Leben schwer machen, sondern das Problem liegt in der Regel tiefer, nämlich in unserem Herzen. Leider ist meine künstlerische Ader nicht so sonderlich ausgereift. Es gehört nicht zu meinen Gaben. Aber ich habe mal versucht, so ein Herz hier aufzumalen. Ist ein bisschen, naja, schön ist es nicht. Schön ist anders, okay? So, das Herz. Müssen wir noch mal ein bisschen. Ha? Das finde ich gut. Das war alles, was ich wollte. Gut, ist das schon mal gelungen? Super. Das Problem ist, es gibt Feinde. Feinde des Herzens. Nein, die Feinde sind nicht da draußen. Es sind auch nicht irgendwelche Fürstentümer und Mächte und Gewalten der Bosheit in der Finsternis. Die gibt's auch. Aber das sind nicht die echten, die wahren Feinde. Die wahren Feinde sind anders. Und ich werde heute nicht alle aufzählen können, oder doch, ich werde sie mal alle aufzählen. 7 Stück fallen mir da ein, 7 Feinde des Herzens. Und ich glaube, wenn ich das möchte, wenn ich wachsen will, wenn ich wie ein Jabez das Verlangen habe, über mich selbst hinauszuwachsen, das zu werden, was ich eigentlich bin. Dieses Bedürfnis, über sich selbst hinauszuwachsen, sich zu entwickeln, ist gesund, ist normal. Und es ist ja letztendlich begründet, weil ich irgendwo in mir eine Ahnung habe, dass ich eigentlich viel größer bin, als ich selber von mir denke. Ist dir das schon mal klar geworden? Ich muss das, glaube ich, nochmal wiederholen. Du bist eigentlich viel größer, als du über dich selber denkst. Nimm dein Selbstbild, das, was du von dir hast, was du von dir denkst. Und jetzt mach dir klar, ich bin größer. Größer als das, was ich von mir denke. Ist es nicht ein bisschen arrogant? Nein, es ist gesund. Ich glaube, dass jeder Mensch eine geniale Idee Gottes ist. Und ich glaube, es gehört zum Leben dazu, zu diesem Abenteuerleben, das zu entdecken, was Gott sich da in seiner Weisheit und Liebe ausgedacht hat. Weißt du, Gottes Liebe ist voller Weisheit. Ich finde das einen genialen Gedanken, der fasziniert mich immer wieder neu. Gottes Liebe ist nicht einfach nur, ich hab dich lieb, ne? So ein bisschen kuschelig. Nein, Gottes Liebe ist voller Weisheit. Voller Klarheit. Und die Weisheit ist nicht einfach nur kalte Intelligenz. Die Weisheit Gottes ist voller Liebe. Und Gott hat in seiner Weisheit und Liebe ein Bild von dir. Und das Problem ist, du stehst hier, du hast dein Selbstbild. Und Gott sieht was ganz anderes in dir, was viel größer ist als das, was du über dich selber denkst. Und mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus leben, bedeutet, ich gehe auf eine Entdeckungsreise, wo ich genau das entdecke, was Gott in mein Herz und mein Leben hineingelegt hat. Aber auf dieser Reise gibt es, wie gesagt, die bösen Buben, Feinde. Und wenn diese Reise gelingen will, dann ist es wichtig, dass wir diese Feinde kennen. Der erste Feind heißt, ich male ihn hier mal auf, Stolz. Stolz. Hybris, Stolz, Arroganz, Überheblichkeit. Stolz ist eigentlich so dieses, wie soll ich mal sagen, dieses fehlgeleitete Denken, okay, in mir ist ja eigentlich etwas Größeres, als ich bin, aber ich verstehe es nicht so richtig. Und einfach aus diesem Minderwertdenken, ich verstehe es eigentlich gar nicht, ich fühle mich eigentlich minderwertig. Und aus Minderwert ist der größte Nährboden für Stolz und Überheblichkeit. Ich könnte eine ganze Stunde über das Problem von Stolz und Überheblichkeit reden. Stolz und Überheblichkeit, Hybris, ist eine der größten Feinde im Reich Gottes. Gefährlicher als der Teufel selber. Über diesen Feind, Hybris, Stolz, sind schon ganz viele Menschen gestolpert. Stolz und Überheblichkeit, das ist so ungefähr wie, es gibt so eine Geschichte im Neuen Testament, da gibt es so einen jungen Mann, der sagt, so Vater, ich hätte gern jetzt mein ganzes Erbe. I want it all and I want it now. Ja, ich will alles haben, ich will es jetzt haben. Ich will das Leben genießen in vollen Zügen. Er fordert sein Erbe ein. Irgendwie ist ihm nicht so ganz gelungen, das, was er an Erbe hat, an Ressourcen hat, umzusetzen in seinem Leben, um etwas daraus zu machen. Er hat es verbrasst. Hybris, Stolz, da gibt es verschiedene Abstufungen. Ja, es gibt, ich glaube, dass jeder in einem gewissen Maße damit zu tun hat. Jeder. Und es gibt mildere Fälle, soweit man das mild nennen kann, und es gibt krassere Fälle. Manchmal ist es sogar so, dass wenn Menschen zu Gott kommen und sie spüren da sowas wie eine Berufung in ihrem Leben, dass sie dann ein bisschen anfangen, durchzudrehen. Ich will mal zwei Beispiele aus der Bibel nennen. Da gab es einen jungen Mann, dem hat Gott eine ganz tolle Vision gegeben für sein Leben. Er hat ihm die Vision gegeben, dass er wie die Sonne sein wird. Wie die Sonne für seine ganze Familie. Mit dem Ergebnis, dass seine eigenen Geschwister, seine eigene Familie ihn dermaßen gehasst haben, dass sie ihn verkauft haben als Sklaven. Eigentlich wollten sie ihn sogar erledigen. Da war eine ganze Menge Hybris drin. Stolz, Überheblichkeit. Was soll ich sagen? Ich meine, Gott hat schon interessante Wege, manchmal diesen wilden Trieb, sag ich mal, dieses wilde Gewächs, was so unkontrolliert sich überhebt, zu beschneiden. Gott sei Dank, können wir sagen. Ein anderer Typ ist auch so ein Typ, der hatte eines Tages gemerkt, boah, Gott hat mich berufen. Gott hat mich berufen, Befreier für mein Volk zu sein. Also, als ihm das so richtig klar war, eines Tages sah er die Gelegenheit. Da war dieser blöde Ägypter und er haut dem Typ eine runter und der ist alle fertig. Bringt ihn um. Das war auch eine Form von Hybris. Mose hat durchaus erkannt, richtig erkannt, dass Gott ihn berufen hat. Aber es war so dieser Stolz, der ihn dazu verleitet hat, eigenmächtig zu handeln und nicht in diesem Prozess sich einbinden zu lassen, den Gott hat. Also, was hat Gott gemacht? Hat den lieben Mose genommen, hat seine Ängste, seine ganze Persönlichkeit genommen und gesagt, so, Mose, jetzt machen wir mal gerade Pausentaste für deine Berufung. 40 Jahre! Kannst du dir das vorstellen? Würdest du das aushalten, 40 Jahre lang Pausentaste für deine Berufung? Hallo? Hört sich nicht gerade prickelnd an. Das Ganze noch in der Wüste. Eieieiei. Das Gute dabei ist, egal wie es ist, ob es ein bisschen länger dauert oder nicht so lang dauert, wenn Gott weiß, wie er mit diesem Problem Hybris, Stolz und Überheblichkeit umgeht. Und du musst keine Angst haben. Sondern du kannst sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Gott hat immer einen Weg, dich in deine Berufung hineinzuführen, wenn du ihm vertraust. Ein ganz krasser Fall, da war so ein König. Der war so von sich selbst überzeugt, dass er gedacht hat, ich bin eigentlich Gott. Eigentlich bin ich doch Gott. Und der hat sich Standbilder bauen lassen, die Leute gefügig gemacht, die mussten ihm huldigen als Gott. Und Gott hatte einen Plan mit diesem König und hat dann gesagt, okay, junger Mann, also so geht's nicht, so können wir nicht zusammenarbeiten. Und der Mann wurde dann ziemlich krank, psychisch krank. Der lebte dann, ich weiß gar nicht mehr, wie waren es, ich glaube 2-3 Jahre, wie so ein Tier. Völlig ausgestoßen von der Gesellschaft, isoliert, in der Enge, völlig weg. Bis zu dem Augenblick, wo er in seinem Herzen erkennt, oh, Gott, du bist Gott, nicht ich. Sich beugt, sich demütigt. Und Gott die totale Erlaubnis gibt, dass er mit seinem Leben machen darf, was er will. Das war es, der Moment, in dem er gesund wurde. Hybris. Es gibt eine ganze Reihe Geschichte. Im Laufe der Jahre habe ich ganz viele Leute erlebt, die irgendwann plötzlich den Spleen bekommen haben, ich bin jetzt der Apostel für Erweckung in Deutschland und Europa. Ganz viele. Und wenn ich sehe, wo sie heute sind, dann kann ich nur sagen, es ist tragisch, es tut weh. Einfach, weil Leute etwas nehmen und damit losrennen, ohne sich auf den Prozess einzulassen, sich von Gott vorbereiten zu lassen und die richtige Zeit abzuwarten. Stolz, Hybris, Überheblichkeit. Der nächste, Widerstand. Ja. Widerstand. Schreibe ich auch mal hin. Widerstand, Auflehnung, kann man auch sagen. Nehmen wir mal nochmal so unserem Jabez. Widerstand, Auflehnung, das ist so, wenn ich ständig mich auflehne, mich ärgere über die bösen Menschen, über die schwierigen Umstände und so weiter. Widerstand kommt aus dem Herzen. Widerstand ist ungefähr so doof, wie wenn du gegen eine Mauer drückst. Ja? Je größer dein Widerstand, desto mehr macht er dich fertig. Ich meine, dein Widerstand gegen Umstände, die dir nicht gefallen, die dir zuwider sind. Ja? Wenn du gegen die Wand drückst, je stärker du gegen die Wand drückst, desto stärker drückt die Wand gegen dich. Kannst mal ausprobieren. Probier's mal, wenn du es mir nicht glaubst. Drück mal, versuch sie mal wegzudrücken, die Wand. Ich hoffe, die steht. Ne? Also. Versuch mal, eine Wand wegzudrücken und du wirst es merken. Je stärker du drückst und schiebst, desto stärker drückt die Wand gegen dich. Und was macht die Wand? Eigentlich macht sie gar nichts. Ne? Die steht ja einfach nur da. Und so gehen wir manchmal mit Widrigkeiten unseres Lebens um. Wir drücken und wir lehnen uns auf dagegen und ärgern uns und sind frustriert und es kostet uns Kraft und dieses Prinzip, je stärker du dich auflehnst, je stärker du drückst, desto mehr kostet es dich Kraft. Das Volk Israel, das hat sich gewehrt, aufgelehnt. Jedes Mal, als Gott sie aus Ägypten rausgeholt hat, immer wieder gab es Situationen, wo sie sich empört haben, wo sie sich aufgelehnt haben. Einmal gab es kein Wasser. Ich meine, für so ein paar hunderttausend Leute Wasser zusammenzusammeln, beziehungsweise Millionen, das ist schon eine logistische Herausforderung. Ja? Da muss man schon ganz schön was anfahren. Also ihre Not, ich will damit sagen, ihre Not war ja berechtigt. Es war ja nicht so, dass es jetzt nicht real eine Not gab. Und wenn man nicht schnell irgendwoher Wasser kriegt, und wie gesagt, bei so einer logistischen Herausforderung würde es mit menschlichen Mitteln und Methoden ziemlich lange dauern, bis man ein größeres Volk von ein paar hunderttausend oder Millionen mit Wasser versorgen kann. Also das heißt, da ist auch eine Lebensgefahr drin. Das Problem war real. Aber ihr Verhalten dem Problem gegenüber, das war das Problem. Widerstand, Auflehnen. Ich könnte das jetzt weiter vertiefen. Der Punkt ist der, die Bibel sagt im Neuen Testament, erstmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, 11 so rum und im Hebräerbrief, Kapitel 3 und 4, da sagt die Bibel, das Problem ist, dass das Volk Israel aufgrund von ihrem Murren, heißt es da, nicht in das hineinkommen konnte, was Gott für sie vorbereitet hat. Murren ist ein anderes Wort für Widerstand, innere Auflehnung gegen Dinge, die mir missfallen. Und es ist nicht das Problem. Das Problem ist real. Wir wollen nicht das Problem kleinreden. Das Problem in der Wüste war absolut real. Aber die Reaktion des Herzens Da war das Problem. Feinde des Herzens. Ich sag euch mal noch zwischendurch ein paar andere. Angst kommt noch, klar. Damit ihr wisst, dass es tatsächlich noch sieben andere gibt. Also insgesamt sieben. Stolz, Begehren. Ich begehre. Tiefes Verlangen, immer wieder neu begehren zu wollen. Und das, dieser Mangel in unseren Herzen, ich will es nicht vertiefen, für mich reichen heute Morgen einfach nur diese drei: Stolz, Widerstand und Angst, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber Begehren ist genauso so ein Feind, wo wir lernen müssen, mit umzugehen, gerade wenn wir in solchen widrigen Umständen sind. Ein anderes Problem heißt Trägheit. Könnte auch so ein ganz böses Wort sagen, das haben die Lehrer immer früher zu mir gesagt. Du fauler Sack, haben die zu mir gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Das fand ich nicht nett. Faul haben die mich genannt. Ja, ich muss zugeben, ich war etwas desinteressiert. Trägheit. Trägheit ist ein echter Feind des Herzens. Trägheit ist immer dann im Spiel, wenn du etwas weißt zu tun, wenn du eine Erkenntnis hast und du tust es nicht, du setzt es nicht um. Also irgendwie diese Behäbigkeit, diese Trägheit, dieses komische Wohlgefühl in widerwärtigen Umständen. Menschen kriegen das hin. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wer weiß, was dann kommt, könnte ja noch schlimmer werden. Trägheit, Faulheit ist ein ganz dickes Problem. Was haben wir noch? Widerstand haben wir, Trägheit, Hybris, Begehren. Ein ganz dickes Problem ist Schmerz. Schmerzhafte Erfahrungen sind meiner Meinung nach, ja, neben Hybris die größten Feinde, die dafür sorgen, dass Leute aus der Bahn kommen. Viele Berufene, die ich gesehen habe unterwegs, die mit mir gestartet sind oder auch zwischendurch gestartet sind, hochbegabte Leute. Schmerz im Leben hat sie aus der Bahn geworfen. Hat Jabez Schmerz gehabt? Natürlich hat er Schmerz gehabt. Er wurde der Schmerzensbringer genannt. Das tut weh. Schmerzhafte Erfahrungen haben das Potenzial, dich aus der Bahn zu werfen. Und der Punkt ist nicht das, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst. Die Bibel sagt im Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 20, das Herz ist die Quelle des Lebens. Da entsteht, wie Leben für dich verläuft. Deshalb heißt es dort, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Beschütze es, du musst verstehen, du musst die Feinde des Herzens kennen, wenn du möchtest, dass das Leben in gesunder Weise in deinem Herzen sich entfalten kann. Schmerz. Ein anderer Punkt, wie lange haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, da fehlen ja noch zwei, was fehlt denn noch? Muss ich mal gerade gucken. Begehren haben wir, Hybris, Trägheit, Widerstand. Die Angst, die habe ich vergessen aufzuschreiben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Steht ja da, ne? Na, danke, dass ihr aufpasst. Angst. Na, die bewahren wir uns zum Schluss auf. Gibt noch einen Verwandten von Schmerz? Kränkungen. Kränkungen. Könnt ihr es lesen? Nee, ihr nicht, ne? Umgeknickt. Kränkungen sind so ein Verwandter vom Schmerz. Kränkungen, wenn ich verletzt bin durch das, was Menschen mir angetan haben. Kränkungen haben ein ganz hohes Potenzial, Menschen dazu zu bringen, dass sie auf dem Weg, den Gott für sie hat, nicht weiterkommen. Dass sie stecken bleiben. Dass sie sich verschließen. Im Hebräerbrief, den ich eben zitiert habe, Kapitel 3 und 4, wo Gott das anspricht, hey Leute, verhärtet eure Herzen nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Da sagt Gott, verhärtet eure Herzen nicht. Und das ist genau, was passiert, wenn Menschen gekränkt werden. Sie verhärten ihre Herzen. Ein verhärtetes Herz führt dazu, mal ganz einfach, plastisch, wenn was hart ist, wie beweglich ist es dann noch? Nicht mehr viel, ne? Es ist starr, es ist unbeweglich. Es wird unbeweglich. Und so werden Menschen unbeweglich, dadurch, dass sie ihr Herz verhärtet haben. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich auf Neues einzulassen. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich auf Wachstum einzulassen. Und sie sind auch nicht mehr in der Lage, zu lieben. Weil zu lieben braucht ein verletzliches Herz. Zu lieben braucht ein weiches Herz. Ein ganz großer Feind. Und zum Schluss die Angst. Die Angst, auch das, Angst ist ein ganz stark dominierender Faktor in unserem Leben. Und er ist sehr viel stärker und dominierender, als uns oft bewusst ist. Jesus hat seine Jünger immer wieder in Grenzsituationen hineingeführt. Jesus hat ja seine Jünger nicht einfach nur gelehrt, sondern er hat sie trainiert. Er hat sie trainiert, indem er sie in Situationen hineingebracht hat, wo sie Angst hatten. Eine ganz einfache Kiste. Weiß nicht, ob da jetzt nur Angst oder man könnte natürlich sagen, gut, reine nüchterne Überlegung. Ne? Aber da waren ja mal so ein paar, so 3.000, 4.000, 5.000 Leute zusammen und die hatten da den ganzen Tag zusammen abgehangen. Jesus hat ihnen was erzählt. Und am Abend fällt dann den Jüngern ein, immer Leute, irgendwie, wie machen wir das hier mit Essen? Wir haben noch nur so ein paar Brote und so ein paar Fische, das reicht ja irgendwie nicht. Ne? Und dann sagen sie dann schon, hey Jesus, schick doch mal die Leute nach Hause, damit die, also ich meine, wenn die jetzt hier auf dem Weg noch aus den Latschen kippen, das können wir nicht gebrauchen. Ne? Und dann sagt Jesus, gebt ihr ihn zu essen. Ich glaube, das hat auch was mit Angst zu tun. Weil das, wozu Gott uns berufen hat, überfordert immer die Ressourcen, die wir selber überblicken können. Immer. Und Angst, insbesondere Angst vor Knappheit, Angst vor Mangel, ist ein ganz gefährlicher, hinterlistiger Dieb. Der kann sehr clever daherkommen, sehr gut argumentierend, aber es ist ein Dieb, der uns der Perspektive und der Hoffnung beraubt. Angst vor Knappheit und vor Mangel. Grundsätzlich kannst du immer davon ausgehen, was Gott vorhat in deinem Leben, übersteigt deine Möglichkeiten, übersteigt deine Ressourcen. Für uns als Gemeinde, was Gott vorhat mit dieser Kirche hier, mit dieser Gemeinde, übersteigt unsere Ressourcen bei weitem. Und wir müssen auch bereit sein, uns darauf einzulassen, zu sagen, Gott, okay, dann wollen wir lernen. Lernen von dir, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, einen Tisch für 5.000 Leute zu bauen? Denn das sollten die machen. Das waren ja nicht nur 5.000, das waren sogar 10.000, wenn man die Kinder und Frauen noch dazu rechnet. So, Gott hat sie richtig herausgefordert. Und ich glaube, denen war nicht so wohl dabei zumute. Eine richtig dramatische Angstsituation war ja dann, als Jesus da mit dem, als die Jünger da so ein bisschen im Bötchen unterwegs waren, ne, auf dem See Genezareth. Und auf einmal fing es heftig an zu schaukeln, da kam ein richtiger Sturm und Jesus hat gepennt. Der hat geschlafen. Die Tage habe ich die Geschichte mal wieder gelesen, weil die mich immer wieder herausfordert und inspiriert auch. Und ich denke, boah, was ist das für eine Situation? Da kommen die zu Jesus und sagen, ey, stürz dich nicht, wir sind hier kurz vorm Kentern. Ich meine, die kannten sich aus, die Jungs, das waren ausgebildete Seeleute, die kannten sich aus, die wussten, diese Stürme können echt gefährlich werden. Und das Wasser schwappte schon ins Boot rein, ich weiß ja nicht, wie viel Wasser da schon so drin war. Noch nicht so viel, dass es Jesus unangenehm war beim Schlafen, aber immerhin, es war schon Wasser drin. So viel, dass sie echt Angst hatten und sie sagten, Jesus, kümmert es dich denn nicht? Kennst du auch so Situationen in deinem Leben, wo du denkst, ich wäre froh, mir würde nur das Wasser bis zum Hals stehen. Es steht mir eigentlich bis zur Nase. Und du sagst, Gott, kümmert es dich denn nicht? Angst. Und dann steht Jesus so mega cool auf und sagt, Ruhe! Und dann war Ruhe. Und dann guckt er die Jünger an und sagt, was ist denn los mit euch? Alles klar oder was? Was ist mit eurem Glauben los? Was habt ihr denn? Finde ich ziemlich herausfordernd. Also ich meine, dann noch so eine Zigarre zu kriegen, ja, Moment mal. Wasser im Boot, Sturm, blub, 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 blub. Und Chef schläft. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Könnt ihr mal ein bisschen netter sein? So, wie kommen wir jetzt da raus? Ich muss nämlich Schluss machen jetzt. Moment mal, ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was für einen Schluss ich wähle, okay? Okay, ich nehme den Schluss. Ich hab zwei Varianten hier. Nee, drei, Entschuldigung. Starten wir mal hier mit. Oh, da ist das Bild. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Umkehr. Darf ich kurz mal gerade mein Gemälde hier... Oh nee, eigentlich können wir das hier lassen. Passt ja. Pass mal auf. Da machen wir jetzt mal so einen kleinen Hocker rein hier, ja? Könnt ihr das sehen? Also es soll ein Hocker sein, ja? Ich werde ihn jetzt nicht perspektivisch zeichnen. Das soll ein Hocker sein. Und auf diesem Thron, sag ich mal, da sitzt das Ego. Oder ich. Und in dieser ganzen Kiste mit Gott geht es eigentlich permanent, immer und immer wieder um genau dieses eine Thema. Das Ego, das muss weg vom Thron. Jesus muss dahin. Ja, Jesus. Und immer wieder in all diesen Lebenssituationen, die ich jetzt hier kurz skizziert habe, mit all diesen Feinden, geht es immer wieder darum, wenn das Ego auf dem Thron sitzt, dann werde ich nicht in der Lage sein, mit diesen Feinden umzugehen. Ich werde immer der Verlierer sein. Ich werde immer dominiert werden. Aber in dem Moment, wo Jesus auf den Thron kommt und ich das lerne, Umkehr, das ist Umkehr. Umkehr heißt, ich kehre um, ich treffe eine Entscheidung. Sage, und das ist das Allererste. Wie in einem Katastrophenfall, dann heißt es immer, zuallererst mal Ruhe bewahren. Sagen die immer, die ganzen Rettungskräfte, erstmal Ruhe bewahren. Ist nicht so einfach, klar, deshalb ist es ja auch der erste Spruch, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, Umkehr und Ruhe. Umkehren, wo ich wirklich zur Ruhe komme, sage, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Wer redet hier eigentlich? Jeder dieser Feinde, dieser sieben Feinde, redet und hat tolle Argumente, warum er gerade jetzt da ist. Die sind sehr logisch, sehr einleuchtend, machen Sinn. Deshalb ist es so gefährlich. Hast du schon mal versucht, mit jemandem zu sprechen, der so voll überzeugt ist von diesen Lügen, die Ego da so alles produziert? Ist gar nicht so einfach. Fast unmöglich. Deshalb braucht es diese Grundsatzentscheidung. Okay, Ego, du musst Platz machen. Jesus muss jetzt auf den Thron meines Herzens. Umkehr und Ruhe, kommt Rettungskraft und Energie in dein Herz hinein. Und dann kommt die nächste Entscheidung. Still sein. Still sein heißt, diese ganzen Schwätzer hier, die mich umlagern, die sollen mal die Klappe halten. Ruhe! Und wenn die ihre Klappe halten und ruhig werden und du umgekehrt bist und dir entschieden hast, Jesus, du musst auf den Thron, dann ist Platz, dass das Herz sich entscheiden kann, zu vertrauen. Dem Feind in die Augen zu schauen, der Angst, dem Stolz, der Kränkung und trotzdem zu sagen, und Gott, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir von ganzem Herzen. Und das setzt Kraft frei in deinem Herzen. Das setzt Kraft frei, das setzt Leben frei, das setzt etwas frei von dem, was Gott bereits bereitgestellt hat. Es ist bereits da. Was immer du brauchst, es ist bereits da. Du musst nicht Gott darum bitten und betteln. Es ist schon da. Was immer du denkst, was du brauchst. Wobei nicht immer das, was wir denken, das ist, was wir wirklich brauchen. Aber Gott weiß, was du brauchst. Und was immer du wirklich brauchst, hat Gott für dich bereitgestellt. Vertrauen. Ich möchte zum Abschluss uns nochmal diese Geschichte vor Augen führen mit diesem jungen Mann, weil die so treffend, so prägnant alles zusammenfasst im Neuen Testament. Der Typ, der gesagt hat, ey, I want it all and I want it now. Irgendwann war dann dieser Punkt da, wo alles weg war, alles leer war. Dann kam noch eine dicke Wirtschaftskrise. Und er hat gedacht, boah, was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich Kloputzer bei McDonald's werden. Da kann ich wenigstens noch von den Resten, die die Leute wegschmeißen, was essen. Der verlorene Sohn. Schweinefutter hat er dann gegessen. Weißt du eigentlich, was das für einen Juden bedeutet, wenn er so eine Geschichte hört? Dass die absolute, also ekelhafter und schlimmer, abscheulicher und gräulicher kann man eine Lebenssituation nicht darstellen, als dass ein Jude aus dem Schweinetrog frisst. Schweine sind unreine Tiere. Die Juden hatten keine Schweine. Und dann noch aus dem Trog von Schweinen zu fressen. Das ist das Schlimmste. Und dann kommt die Umkehr in seinem Herzen. Und er denkt an zu Hause. Und er kommt nach Hause und er sagt Folgendes. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, sagt er zu seinem Vater. Bitte stell mich als einen deiner Arbeiter ein. Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Nach Hause kommen. Ich glaube, das ist eine Wenn du wachsen willst in dem, was Gott für dich vorbereitet hat, hier ist die Haltung, die du brauchst. Keine Ansprüche, kein Begehren, kein Hybris, kein Stolz mehr. Einfach nur noch diese Haltung, die kein Schmerz mehr, einfach die Enttäuschung hinter sich gelassen und einfach nur zu sagen, ich bin da. Gib mir irgendwas zu tun. Wenn es die einfachste Aufgabe ist. Ich will einfach nur dienen. Und das ist die Haltung, durch die du hineinwachsen kannst in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Durch Umkehr und Ruhe, Stillsein und Vertrauen, zu dieser Haltung zu finden, zu vertrauen und dann zu sagen, Gott, ich bin da, ich will einfach nur dienen. Das ist der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Das ist der Stoff, das ist der Baustoff, aus dem das Reich Gottes gebaut wird. Jesus selber hat es vorgelebt. Und ich finde es so schön, dass es dann heißt, er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und voller Mitleid lief er seinem Sohn entgegen und schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, sie sieht dich. Sie sieht dich kommen. Schon von Weitem, schon bevor du überhaupt den Gedanken wirklich zu Ende gedacht hast, steht Gott schon da und sagt, mein Kind kommt. Mein Kind kommt nach Hause. Ist das nicht toll? Gott steht heute Morgen da und er sieht dich. Er sieht dich mit all dem Kuddelmuddel, den du in deinem Herzen vielleicht hast, wo du dich verstrickt hast in Kämpfe mit diesen Feinden. Und er ruft dich heute Morgen und sagt, komm. Unser Lobpreisteam kann auch kommen. Komm zu Jesus heute Morgen. Egal wo und in welcher Form du verstrickt bist in deinem Herzen mit einem dieser Feinde. Vielleicht ist überhaupt heute Morgen erstmal der Punkt, dass du für dich erkennst. Moment mal, es sind nicht die bösen Umstände und es sind auch nicht die bösen Menschen. Es ist mein Herz, was hier das Problem ist. Da kann ich ansetzen. Und du kannst heute Morgen diese Entscheidung treffen, zu sagen, ja, Jesus, mein Ego soll entthront werden hier heute Morgen. Und du darfst auf den Thron. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Durch Umkehr und Ruhe kommt Rettungskraft in dein Herz hinein. Im Stillsein, weil diese ganzen Feinde zum Schweigen bringen, sagen, Leute, Klappe halten. Ruhe. Dich innerlich ausrichten, dich fokussieren. Still sein und vertrauen. Entscheide dich heute Morgen, Jesus zu vertrauen für den nächsten Schritt. Schau dir das Thema an, was dir Angst macht. Schau dir das Thema an, was dir ein Problem ist in deinem Leben, in deinem Herzen. Schau es an und dann sagst du diesem Thema ins Gesicht, ich vertraue Jesus. Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Und im nächsten Schritt sagst du dann zu Jesus, Jesus, ich bin da. Ich will einfach nur dienen. Ich habe keine Ansprüche. Ich will einfach nur dienen. Ich will einfach nur da sein. Damit du Gelegenheit hast, durch mein Herz die Herzen von anderen zu erreichen. Dann wird es spannend. Wir beten.